Immer häufiger hören wir von sogenannten Wundermitteln, die uns vor Krankheiten schützen und unser Wohlbefinden steigern sollen. Ja, aber wie viel Wahrheit steckt eigentlich hinter diesen ganzen Versprechungen? Können Nahrungsergänzungsmittel wirklich Medikamente ersetzen oder zumindest ergänzen? Das wird heute sehr, sehr spannend, Alex.
Ja, unbedingt, denn ich glaube, viele sind sich gar nicht der Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln in echt bewusst, was die wirklich erreichen können, entweder als Ersatz für ein Medikament oder als Ergänzung, dass ich vielleicht von dem jeweiligen Medikament weniger brauche oder es eventuell sogar absetzen kann. Was dabei nur wichtig ist, das möchte ich unbedingt vorwegnehmen, das ist jetzt hier natürlich keine medizinische Beratung in dem Sinn. Das heißt, wenn irgendjemand in Behandlung ist, muss man das immer noch mal zusätzlich abklären lassen. Wir wollen nur ein paar Anregungen geben, was man vielleicht machen kann, worüber man sich Gedanken machen kann, dass man vielleicht von seinem Medikamentenkonsum, den man aktuell hat, oder die man vielleicht in Zukunft hätte, runterkommen kann. Und das ist eigentlich unser Anliegen heute.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Gesund gefragt. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder alle am Start seid. Ein sehr, sehr spannendes Thema heute, Medikamente versus Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel. Erstmal, Alex, müssen wir aber den grundlegenden Unterschied nochmal ganz explizit erklären zwischen den Arzneimitteln auf der anderen Seite und den Nahrungsergänzungsmitteln und vor allem, ja, welche gesetzlichen Bestimmungen gelten da für beide?
Ja, Thorsten, absolut. Erstmal wichtig, das im Vorhinein zu klären. Grundlegender Unterschied zwischen Nahrungsergänzungsmitteln oder Supplements, je nachdem, was ich heute so im Gebrauch sagen werde, und Medikamenten liegt in ihrer Funktion und gesetzlichen Regulierung. Denn das ist ganz entscheidend. Nahrungsergänzungsmittel dienen nur zur Ergänzung der Ernährung und sind laut EU-Recht offiziell noch Lebensmittel. Das heißt, sie dürfen halt nur zugelassen werden, wenn sie die Ernährung ergänzen, aber nicht offiziell Krankheiten behandeln. Und Medikamente hingegen werden natürlich gezielt eingesetzt zur Behandlung von Krankheiten, müssen durch klinische Studien auch ihre Wirksamkeit nachweisen und Sicherheit auch nachweisen, auch was Nebenwirkungen angeht. Und es gibt ja so eine Behörden, wie zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, und darüber muss das Ganze dann zugelassen werden. Und das ist dann der Unterschied. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln oder offiziell, weil sie ja zu Lebensmitteln gehören, generell, gibt es ja eine sogenannte Nährwert- oder gesundheitsbezogene Angaben, die man machen darf, die sogenannte Health Claims Verordnung, haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Und da steht zum Beispiel drin, wenn jetzt ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln etwas auf den Markt bringt, dann darf der zum Beispiel bei Magnesium dazu schreiben, trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Oder bei Omega-3-Fettsäuren trägt zu einer gesunden, normalen Herzfunktion bei. Das sind dann quasi Sachen, die ich als Aussagen tätigen darf. Und das ist dabei dann wichtig zu beachten.
Das sind jetzt so die gesetzlichen Sichtweisen. Aber was mich auch wirklich brennend interessiert, wir schauen ja auch immer mal auf Studien oder du bringst ja immer auch mal so die Studienlage ein hier im Podcast. Welche Nahrungsergänzungsmittel haben denn eine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung bei bestimmten Krankheiten oder Beschwerden?
Oh, da gibt es schon unglaublich viele. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, den, glaube ich, noch viele gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben. Also zum Beispiel solche Sachen wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, aber auch Probiotika haben durch Studien einfach schon eine ganz stark unterstützende Wirkung bei bestimmten Krankheiten. Also es gibt auch schon ganz viele Meta-Analysen, also viele Studien, die das schon bewiesen haben, dass Omega-3-Fettsäuren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 10-20% senken können. Das Vitamin D das Frakturrisiko bezüglich Osteoporose um bis zu 20% senkt. Ich glaube, das sind Sachen, die auch schon der Wissenschaft bekannt sind. Und deshalb sind das so Dinge, wo ich auf jeden Fall sagen würde, hey, bei Osteoporose, bitte nimm unbedingt Vitamin D. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bitte unbedingt Omega-3-Fettsäuren, weil es einfach Sachen sind, die schon sehr, sehr gut bewiesen sind und nachgewiesen sind. Ohne einen negativen Effekt.
Das ist echt spannend und da werden wir gleich natürlich nochmal so ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Wir nehmen jetzt erstmal so ein ganz konkretes Beispiel, weil ich das sehr, sehr spannend finde, weil es auch immer mal wieder in den letzten Podcast-Folgen Thema bei uns war, nämlich Zink. Wir sind ja gerade in der Hochphase der Erkältungs- und Grippezeit. Wir haben wieder eine recht fiese Variante von Corona. Viele Menschen supplementieren Zink ja auch, weil es angeblich das Immunsystem stärkt. Aber ich glaube, das angeblich können wir eigentlich streichen. Es ist ja eigentlich nachgewiesen. Also würdest du sagen, im Zweifel besser, mehr Zink supplementieren, als gleich in die Apotheke zu rennen und irgendwelche Erkältungssäfte zu schlucken oder Paracetamol einzuwerfen?
Ja, also wie sagt man ja immer so schön, es gibt doch diesen schönen Satz, ne? Eine Erkältung dauert 7 Tage und wenn du noch was einnimmst, dauert es 1 Woche. Es gibt ja so klassische Sätze. Man kann wirklich etwas dagegen tun, weil alles, was ich in der Apotheke kaufen kann, erstmal die normalen Sachen. Es gibt ja diese ganzen, ja, wie nennen wir das mal, Salben zum Einreiben, die Lutschtabletten und Co. Das ist ja letztendlich Symptombekämpfung. Das ist ja auch vollkommen okay. Habe ich Halsschmerzen, ist es ja auch eine gute Idee, das einzunehmen. Hustig ist es auch manchmal sinnvoll, einen Hustenstiller zu nehmen, damit man nachts schlafen kann. Aber es wirkt ja nicht gegen meinen Schnupfen oder gegen meine Erkältung, die ich habe. Es bekämpft nur das Symptom, was gerade auftritt, was mich stört daran. Und das ist ja bei jedem manchmal ein bisschen anders, ob sie heiser sind oder Schnupfen haben. Das aber erstmal vorab. Was aber das Thema Zink angeht, und das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, weil ganz viele Menschen denken immer nur an Vitamin C, wenn die erkältet sind. Und ich weiß nicht warum. Man weiß mittlerweile durch Studien, dass Zink, und das ist jetzt wirklich ein riesengroßer Effekt, die Erkältungsdauer um durchschnittlich 33% verkürzt. Heißt, wenn ich jetzt 6 Tage erkältet wäre, sind es nur noch 4 Tage. Und das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, sobald ich krank bin, beziehungsweise ich nehme durchgängig das ganze Jahr über Zink, muss ich unbedingt Zink nehmen, weil es garantiert dafür sorgen wird, dass ich weniger lange etwas davon habe. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Deshalb gerade im Anfangsstadium, wenn ich merke, es kratzt, der erste Schnupfen beginnt, ich kriege so ein bisschen Gliederschmerzen, bitte täglich 15 Milligramm Zink reinschmeißen. Das ist ungefähr die doppelte Tagesdosis. Also man hat so einen Tagesbedarf von 10 bis 15 Milligramm. Einfach nochmal 15 Gramm on top schmeißen, hat auch gar keine Nebenwirkungen. Immer rein damit, kann nur helfen.
Jetzt frage ich mich gerade, es gibt ja in ganz vielen Drogeriemärkten auch diese kleinen Kartönchen, wo dann Zink draufsteht. Reicht es aus? Also einfach so diese Supplements, die so in den gängigen Drogeriemärkten angeboten werden?
Ja, gibt's in gut und in schlecht. Leider wie immer. Sollte ich auf was Gutes zurückgreifen, gerade bei Zink würde ich zum Beispiel ein Bisglycinat nehmen. Wäre da eine sehr gute Variante, weil es sehr, sehr gut verstoffwechselt wird, wird vom Magen top aufgenommen, wäre dahingehend gut. Aber wenn ihr da euch irgendwas kauft oder bei irgendwas unsicher seid oder da vielleicht nicht so im Thema seid, schickt uns davon gerne ein Bild. Macht einfach ein Foto, schickt uns das bei Podcast Gesund gefragt auf Instagram. Ich gucke mir das Ganze an und sage Daumen hoch oder Daumen runter, denn nicht alles im Reformus ist gut. Es gibt aber auch oft gute Varianten, muss man wirklich sagen. Ich würde jetzt nicht für die einzelnen Ketten Ja oder Nein sagen, je nachdem, was sie gerade zum Angebot haben. Da gibt es auch wirklich gute Sachen, die echt die Hälfte kosten von dem, was in einer Apotheke verkauft wird und trotzdem total gut sind.
Jetzt gibt es in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und du hast eben schon in diesem Zusammenhang Omega-3 angesprochen. Also Omega-3-Fettsäuren, so ein bisschen, ja, ich sag mal, Wundermittelchen im berechtigten Sinne. Ich frage mich jetzt gerade, in Hinblick auf die Ernährung heißt es dann regelmäßig Fisch essen, gesunde Öle zu sich nehmen. Inwieweit wirkt sich das wirklich positiv aus? Also was passiert da im Körper, um eben auch dieses Risiko der Herz-Kreislauf-Erkrankung vielleicht vorzubeugen oder wenn ich schon habe, ja, zu lindern?
Ja, das, was erstmal wichtig ist, diese Omega-3-Fettsäuren. Die entscheidenden, die man eigentlich so kennen müsste, sind Eiko, Doko, Alpha. Sagt jetzt dem Laien nichts, aber es gibt eine Eicosapentaensäure, eine Docosahexaensäure und eine Alpha-Linolensäure. Könnt ihr jetzt auch wieder vergessen, aber vielleicht für den Hinterkopf, für die es wichtig ist, können sich das mal notieren. Das heißt, ein gutes Supplement, da sind dann zum Beispiel sowohl die Eicos als auch die Dokos drin. Deshalb das schon mal wichtig, falls da einer was kaufen sollte. Das, was entscheidend ist, bei diesen EPAs, DHAs, was ich gerade eben erwähnt habe, die sind vor allem diesen fetten Seefischen drin. Und diese Alpha-Linolensäure ist eher in klassischen pflanzlichen Quellen, sowas wie Leinsamen oder Walnüssen drin. Und wer jetzt merkt, ach Mist, das esse ich alles nicht, weiß schon mal automatisch, hat er wahrscheinlich ein Problem, was seine Omega-3-Versorgung angeht. Ist jetzt ein bisschen gemeint von mir, stimmt aber leider. Das, wofür es wirklich wichtig ist, gerade was das Thema Herzgesundheit angeht, Herz-Kreislauf-System, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da ist ganz entscheidend, dass es super viele Effekte hat. Das heißt, einmal ist Omega-3 entzündungshemmend. Gerade was zum Beispiel Arterienverkalkung entgegenwirkt. Dann senkt es Triglyceride um ungefähr 20-30%, was natürlich ganz wichtig ist, also diesen ungesunden Fettspiegel im Körper nach unten hin zu korrigieren. Dann erweitern die Blutgefäße. Ist extrem wichtig, Blutfluss zu verbessern, Blutdruck senken zu wirken. dann sorgen sie auch für Cholesterin- bzw. Herzrhythmusregulation. Also, wie ihr schon hört, es hat einen super großen Effekt und ich könnte da noch 5 Punkte nennen. Also, ganz, ganz wichtig, da auf ein gutes Omega-3-Profil zu kommen. Das heißt, die muss ich unbedingt in meinem Körper drin haben und wenn ich nicht auf den fetten Seefisch zurückgreife oder auf die Leinsamen oder auf die Walnüsse und ähnliches, ganz ehrlich, dann muss ich das supplementieren, wenn ich das nicht hinkriege.
Dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen auf unsere Gelenke schauen, Alex. Da gibt es ja auch Probleme. Osteoporose hatten wir eben schon angeschnitten, aber das Thema Rheuma, Arthritis etc. Wir haben schon in vielen Folgen darüber berichtet. Und da müssen wir mal schauen, was kann ich denn da machen in Sachen Nahrungsergänzungsmittel? Also welche sind sinnvoll, beziehungsweise welche können da auch eine wichtige und unterstützende Rolle spielen, um solche Beschwerden zu lindern?
Ja, zum einen natürlich Omega-3-Fettsäuren, die wir gerade eben schon mal angeschnitten haben, weil sie einfach jede Form von entzündlichem Prozess reduzieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man sich unbedingt merken sollte, weil der Unterschied zwischen einer Arthrose und einer Arthritis ist ja nur eine aktivierte Entzündung. Und das ist ja auch das, was einen riesengroßen Unterschied macht, weil die Arthrose an sich in einem kleinen Grad merke ich ja gar nicht unbedingt. Natürlich nutzen sich die Gelenke im Laufe der Jahre ab, aber eine Arthrose Grad 1 oder 2 merke ich nicht im Alltag. Eine Arthritis aber schon. Das heißt, das ist dann der entzündliche Zustand. Und den kann ich natürlich durch Omega-3-Fettsäuren zum Positiven hin verbessern. Das heißt, dafür schon mal ganz wichtig. Dann für alle Formen von Gelenkbeschwerden. Glucosamin-Chondroitin. Noch so ein Zungenbrecher. Aber kann wirklich dafür sorgen, die Gelenkfunktion zu verbessern. Und das sind oft Sachen, das hätte ich halt wirklich nur, wenn ich auf sehr viele Meeresfrüchte zurückgreife. Sonst komme ich nicht auf einen hohen Glucosamin- und Chondroitinanteil. Also das ist wirklich ein Supplement, was ich wirklich vielen Leuten an ins Herz legen würde. Ich weiß, dazu gibt es noch nicht super viele Studien, ich bin davon aber mega überzeugt. Und natürlich auch diese Punkte wie Kollagen und Hyaluron. Viele haben da vielleicht jetzt den Gedanken immer an Beauty oder ähnliches, Kollagen, Hyaluron, aber die haben auch einen riesengroßen Effekt auf unsere Gelenke. Deshalb sind das so Supplements, wo ich auf jeden Fall sagen würde, bei Gelenkbeschwerden, bei Arthrose, bei Arthritis, generell, wenn ich damit Probleme habe, Omega-3-Fettsäuren, Glucosamin-Chondroitin, Kollagen-Hyaluron. Absolute Gamechanger für mich, sollte man sich auf jeden Fall Gedanken zu machen.
Okay, wenn ich mir jetzt mal so einen Beipackzettel aus einem Medikament nehme, dann lesen wir da ja ganz oft drauf, Achtung, das darf nicht mit dem kombiniert werden und umgekehrt, weil es zu irgendwelchen Wechselwirkungen kommt. Und ich stelle mir die Frage, wie ist das denn jetzt, wenn ich regelmäßig Supplements zu mir nehme, also Nahrungsergänzungsmittel, weil ich beispielsweise denke, wie du gerade schon gesagt hast, der Zink ist gut, ich nehme dann noch einmal die Woche vielleicht ein hochdosiertes Vitamin D. Wie ist denn das da eigentlich? Können denn diese Nahrungsergänzungsmittel vielleicht so kritische Wechselwirkungen mit gängigen Arzneimitteln haben? Worauf muss ich da achten?
Ja, super wichtiger Aspekt, Thorsten. Wir können jetzt natürlich nicht für jedes Krankheitsbild auf dieser Welt sprechen und jedes Medikament, was es so gibt. Aber um mal die wichtigsten Aspekte durchzugehen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. So die Top 5, die die meisten Deutschen so zu sich nehmen an Medikamenten, um das mal so ein bisschen abzuholen. Was ganz weit vorne ist bei den Deutschen, sind halt so klassisch Blutverdünner. Ob das nun Markuma ist oder ähnliches. Einfach ja dafür da, Vermeidung von Blutgerinnseln. Was dabei wichtig ist zu wissen, Vitamin K. Vitamin K spielt nämlich wirklich eine zentrale Rolle bei der Blutgerinnung und kann die Wirkung von Blutverdünnern wie Markuma oder ähnliches zum Beispiel abschwächen. Also darauf sollte man achten. Und auch sehr viele Omega-3-Fettsäuren, also sehr viele ist jetzt ein schwammiger Begriff, aber man weiß halt, dass halt sehr starke, hohe Mengen an Omega-3-Fettsäuren eventuell auch die Blutgerinnung beeinflussen können. Also wer so etwas nimmt, sollte bei diesen Sachen ein bisschen aufpassen. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, Blutdrucksenker. Bei Blutdrucksenkern muss man eigentlich nur so ein bisschen bei diesen klassischen Mengenelementen aufpassen. Also sowas wie Kalium, Magnesium. Denn diese ganzen Formen, wie zum Beispiel so ACE-Hämmer oder ähnliches, was Blutdrucksenker zum Beispiel sind, die können den Kaliumspiegel im Blut erhöhen. Und wenn ich dann natürlich noch zusätzlich Kaliumpräparate einnehme, könnte ich eventuell auf zu viel Kalium kommen. Na? Aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht zu viel Angst machen, da muss man auch schon größere Mengen nehmen. Aber nehme ich Blutdrucksenker, sollte ich auf Kalium und Magnesium achten. Das ist ganz wichtig. Dann dritter Punkt, Antibiotika. Nehmen ja auch viele Leute, manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, was sie für Infektionen an bakterieller Art gerade haben. Da sollte man ein bisschen drauf achten, gerade so bei Calcium, Magnesium, Eisen, denn diese Mineralstoffe können die Aufnahme von bestimmten Antibiotika eventuell beeinträchtigen. Das heißt, da sollte man dann schauen, ob man, wenn man dann gerade Antibiotika nimmt, wie viel Calcium, Magnesium oder Eisen man da noch zusätzlich supplementiert. Und gerade bei Frauen ist ja Eisen dann etwas, was sie manchmal durchgängig nehmen oder regelmäßig, je nachdem, wie oft das nun der Fall sein sollte, gerade was die Monatsblutung angeht oder ähnliche Geschichten. Das heißt, da so ein bisschen drauf achten bei Antibiotika, Calcium, Magnesium, Eisen. Ja, und dann glaube ich noch ein wichtiger Punkt ist sowas wie Statine. Statine kennen vielleicht einige so als Senker für den Cholesterinspiegel. Da gibt es auch nur so ein, zwei Kleinigkeiten. Kennen vielleicht viele nicht unbedingt, aber es gibt sowas wie zum Beispiel Johanniskraut oder Coenzym Q10. Da sollte man ein bisschen drauf achten. Das könnte das dementsprechend eventuell negativ beeinflussen, weil es die Wirkung ein bisschen vermindern könnte bzw. verändern könnte. Aber das sind so ein paar Kleinigkeiten. Aber wie du schon hörst, Thorsten, das sind jetzt nicht riesengroße Felder. Aber wir wollen zumindest mal so ein paar mit reinschmeißen, dass man mal eine Idee hat, wo man vielleicht ein bisschen drauf achten sollte. Steht aber auch meistens in den Beipackzetteln nochmal mit drin.
Finde ich aber extrem wichtig, weil gerade auch da ist die Aufklärung vonnöten. Weil ich finde gerade so bei diesen Supplements, da greifen die Menschen ja doch auch mal so ein bisschen unbedacht dazu. Also ich komme auch ganz oft in die Versuchung, wenn ich so im Drogeriemarkt bin, dass ich denke, Mensch, guck mal, das klingt gut, nehme ich mal mit, probiere ich mal aus. Also von daher finde ich, ist auch da so ein bisschen Aufklärungsarbeit mal ganz nötig. Jetzt werden ja auch viele gerade dieser Supplements immer mit großen Versprechungen beworben. Ich sehe die Fernsehwerbungen alle vor mir, die wirklich das Blau vom Himmel versprechen. Da ist ja auch immer, glaube ich, ganz wichtig, dass wir als Verbraucher das Ganze mal kritisch hinterfragen. Also was würdest du uns da so als Ratschlag mitgeben? Also was sollte man wirklich ernst nehmen und wo kann man sagen, okay, das ist eher Geldmacherei?
Ja, ich habe eine ganz tolle Studie rausgesucht. Die ist nämlich von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Die ist jetzt ungefähr 6-7 Jahre alt, aber die hat wirklich herausgefunden, dass nur 13% der gesundheitsbezogenen Aussagen auf Nahrungsergänzungsmitteln auch gestimmt haben. Und das ist ja wirklich ein riesengroßer Wert. Also 87% war einfach Mist, der da drauf stand, hat nicht zu dem Supplement gepasst. Und man sollte wirklich darauf achten, wenn da irgendwie draufsteht, ich übertreibe jetzt mal, kann das und das heilen oder sorgt für das und das oder damit nimmst du ab oder das, damit habe ich keine Gelenkbeschwerden mehr. Das ist absoluter Quatsch. Man sollte da wirklich drauf achten und man kann ja wirklich diese wunderschöne Health Claims Verordnung kann man sich anschauen. Das kann man auch dann einfach googeln. Ist eine wunderschöne Verordnung. Und wenn man dann einfach die Packung umdreht und sieht, was da an Inhaltsstoffen drin ist, kann man einfach auch das eingeben. Und wenn man dann zum Beispiel Magnesium dort einkippt, sieht man, was es laut Verordnung an Wirkung hat. Und dann steht da zum Beispiel, was ich vorhin mal erwähnt hatte, trägt zu einer guten Muskelfunktion bei. Und das ist eine Aussage, die darf da draufstehen. Und ich selber stelle hier auch Supplements her und ich achte da extrem drauf, was ich da draufschreibe. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich leider so viele Produkte, wo da Murks draufsteht. Deshalb ganz wichtig, dreht das Ganze um. Schaut euch das mal genau an, was da drin ist an Inhaltsstoffen. Das kann man sehr leicht einfach googeln oder ChatGPT fragen, was ist die Wirkung davon, ob das auch mit der Packung übereinstimmt. Oder ganz ehrlich, macht kurz ein Foto davon, schickt uns das, dann kann ich euch sagen, ob der Inhaltsstoff auch zu dem Effekt passt. Weil ich habe schon so viel lustige Verpackungen in meinem Leben gesehen, das glaubt ihr nicht.
Also den Link zu der Health Claim Verordnung, den werden wir nochmal in unseren extra Info-Button bei Instagram reinpacken. Das ist ja oben in unseren Highlights, seht ihr die extra Info und da droppen wir immer mal, wie man so schön sagt, im Jahr 2024 die besten Lifehacks. Also gerne auch da mal draufschauen. Das heißt, so grundsätzlich würdest du sagen, bei ernsthafteren Beschwerden oder so nicht großartig rumexperimentieren, unterstützen ist super, aber dann doch auf jeden Fall erstmal zum Arzt, wenn man sich unsicher ist.
Ja, das, was erstmal entscheidend ist, und das, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ich muss mir meines Bedarfs bewusst sein. Denn Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich sinnvoll, wenn spezifische Nährstoffdefizite einfach bestehen. Und dafür kann es ja letztendlich ganz viele Ursachen geben. Das hat ja nicht immer was damit zu tun, dass sich einer schlecht ernährt. Denn ich kann ja einfach einen Mehrbedarf haben, weil ich eine Person bin, also jetzt zum Beispiel als Frau, die schwanger ist, dann könntest du auch noch sonst ein Non-Responder sein, also jemand, der gewisse Sachen schlecht verstoffwechselt. Im Vergleich zu anderen Menschen, dann könntest du in einer gewissen Lebenssituation sein, weil du jetzt besonders viel Stress hast und dadurch einen erhöhten Bedarf hast. Du könntest Veganer sein. Also das heißt, es gibt ja einfach gewisse Bereiche, die einfach automatisch dafür sorgen unabhängig von der reinen Bequemlichkeit, weil du sagst, ich habe keine Lust auf fetten Seefisch, ich mag den einfach nicht, dann esse ich lieber eine Omega-3-Kapsel. Oder ich habe dazu keinen guten Zugang, weil ich das nicht gut in meinen Alltag integrieren kann. Ist das wirklich ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Ganze macht? Es ist natürlich kein Problem, wenn ich eine Omega-3-Kapsel esse. Dann brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen. Die kann ich auch so essen. Aber einen Mehrbedarf erstmal zu checken. Und entweder mache ich das bei einem Arzt oder, da werden jetzt vielleicht einige Ärzte sauer sein, da gibt es auch schon super Tests im Reformhaus in der Drogeriekette um die Ecke, wenn es um so Kleinigkeiten geht. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, ich fühle mich eigentlich ganz gut und gesund, aber ganz ehrlich, viel in die Sonne komme ich nicht, ich bin so ein kleiner PC-Nerd und fetten Seefisch esse ich auch nicht, komm, ich messe einfach mal meinen Omega-3-Spiegel. Und wenn ich dann selber auf die Idee komme, habe ich gar kein Problem damit, ohne Gang zum Arzt ab und zu mal eine Omega-3-Kapsel zu snacken. Aber, und das ist mir ganz wichtig, wenn ich irgendwelche Vorerkrankungen habe, Krankheitsbilder, dann bitte das unbedingt mit dem Arzt absprechen, was im Rahmen der Therapie, welche Form von Medikament oder ähnlichem, was einem gerade empfohlen wird, noch ergänzend sinnvoll ist zu tun oder auch ganz wichtig, nicht zu tun. Das heißt, sich nicht selber zu medikamentieren und dann auf die Idee zu kommen, dass es eine schlaue Idee wäre oder irgendwelche Sachen abzusetzen, das bitte unbedingt nicht.
Kann man denn eigentlich sagen, ab welchem Alter Supplements Sinn machen? Oder würdest du sagen, da zur Unterstützung geht die immer? Ich meine jetzt nicht im Kindesalter, aber ich sag mal so ab dem jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter schon. Oder doch erst, wenn man merkt, oh, man wird so langsam alt.
Kommst du auf die Welt, solltest du damit anfangen. Wirklich. Da denken jetzt ganz viele, wieso Kinder und Supplements und bla, wieso stellt Alex so viele Supplements her, muss er sie loswerden? Nein, es ist wirklich so, es ist ganz entscheidend. Du kennst das wahrscheinlich selber, dass kleinen Kindern empfohlen wird, Vitamin D zusätzlich zu nehmen, oder?
Ja, definitiv, ja.
Habt ihr selber beim Sohnemann bestimmt auch gemacht.
Mhm, genau.
Dafür gibt es eine wunderschöne Empfehlung für die ersten 12 bis 18 Monate. Das wird auch so gesagt, wird von Ärzten gesagt, machen alle Eltern ganz brav, nimmt die Mutti, macht sie. Aber wenn man sich Studienlagen anschaut, weiß man, dass bei Kindern, die 3 Jahre alt sind, 40-50% eine Vitamin-D-Unterversorgung haben. Und ich frage mich, liebe Eltern, warum hört ihr damit auf? Warum hört ihr damit auf? Macht weiter! Wenn die Kinder das nicht über die normale Ernährung schaffen, dann bitte, warum hört man damit auf mit etwas so wichtigen Vitamin D, wo man mittlerweile weiß, das ist eigentlich schon fast ein Hormon, kein Vitamin mehr, weil man es mittlerweile ganz anders einstuft. Warum hört man damit auf? Bitte weitermachen. Natürlich nur, wenn ich einen Vitamin D-Mangel habe. Aber man weiß auch, über 60% der Ü-60-Jährigen haben einen Vitamin D-Mangel. Ist jetzt nur ein Beispiel exemplarisch rausgegriffen. Aber das sollte jeder immer checken. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal ein kleines Kind produziere, wird das sein Leben lang wahrscheinlich Vitamin D nehmen. Außer das wird mal nicht mehr in Deutschland wohnen. Oder es wird super viel fetten Seefisch essen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem gering. Und deshalb unbedingt, ich habe gar kein Problem damit, auch wenn Kinder das schon supplementieren. Denn die haben auch einen hohen Bedarf. Und jeder sollte seinen Nährstoffbedarf immer mal wieder checken, um zu schauen, ob er etwas zusätzlich braucht.
Also die Kinderbilder will ich dann sehen, Alex. Dann gibt es neben der Muttermilch noch ein leckeres Lachsbrötchen dabei. Medikamente versus Supplements, unser Thema heute im Podcast. Und da gibt es jetzt nochmal für euch zusammengefasst, kurz und knackig, die 5 wichtigsten Tipps.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, und ich glaube, der ist erstmal ganz klar, ich will ihn trotzdem vorwegnehmen. Die bewusste Ernährung ist natürlich erstmal das A und O. Jeder sollte auf eine gesunde Ernährung achten und erst, wenn ich natürlich eine gewisse Form von Nährstoffmangel erreiche, warum auch immer, ob es eine gewisse Lebenssituation ist, ob es gewisse Lebensmittel ist, die ich nicht essen möchte oder nicht darf aufgrund von Allergien, dann sollte ich mir Gedanken machen über Supplements. Tipp Nummer 2. Wenn dann, Bedarf ermitteln, also wirklich schauen, ob nur über eine Blutuntersuchung beim Arzt oder sich einfach mal kurz selber in den Finger pieksen über einen Heimtest zu Hause. Ganz ehrlich, habe ich auch gar kein Problem mit, mache ich auch mit ganz vielen meiner Klienten hier im Studio. Mache ich sogar manchmal mit Ärzten, weil die sagen, Alex, das geht schneller, als wenn ich das selber bei mir in der Praxis mache. Super gut und super wichtig und auch gerade für die wichtig, die Medikamente nehmen, dann bitte keine Eigentherapie, dann bitte ab zum Arzt und abzusprechen, ob das Medikament eventuell eine Wechselwirkung haben könnte. Tipp Nummer 3, wenn ich schon irgendetwas nehme an Medikamenten, Kombinationen überprüfen, ob sie eventuell mit Nahrungsergänzungsmitteln Wechselwirkung haben könnten. Deshalb dann da bitte einmal reinschauen und zur Not Rücksprache mit dem Arzt halten. Tipp Nummer 4. Bitte nicht überdosieren. Ich kann verstehen, wenn man total motiviert ist und jetzt aufgrund dieser Folge sofort in die nächste Drogerie rennt und die Regale leer kauft. Aber bitte nicht überdosieren. Es hilft nicht, auf einmal viel reinzuschmeißen. Entweder schlägt es auf den Magen oder es landet nur im nächsten WC. Die normale Tagesdosis reicht aus. Und als letzter Tipp, ganz wichtig, achtet bitte auf Qualität. Wenn ihr euch damit nicht auskennen solltet, gar kein Problem. Fragt uns gerne, schickt uns gerne ein Foto davon, dann sage ich euch gerne was dazu, ob das ein gutes Supplement ist oder nicht. Man muss dafür nicht unbedingt in die Apotheke gehen, gibt es auch in ganz vielen Reformhäusern, Drogeriemärkten schon sehr, sehr extrem gute Produkte. Aber wenn ihr da nicht im Thema seid, da entweder einlesen oder dann zur Not nochmal Rückfrage halten, weil das ist ein ganz entscheidender Aspekt.
Und mehr Informationen rund um den Podcast Gesund gefragt gibt es auch bei Instagram. Abonniert uns da gerne, folgt uns da gerne. Ihr erkennt uns an unserem wunderschönen Gesund gefragt Grün. Und im Profilbild seht ihr dann Alex und mich. Und ihr habt die Möglichkeit, auch mit uns in Kontakt zu treten, Anregungen zu schicken, Fragen zu schicken oder Fotos zu schicken. Wie Alex gerade schon gesagt hat, wenn ihr ein Supplement habt und ihr wisst nicht, ist es wirklich gut oder ist es eher für die Tonne, da gibt es dann den direkten Tipp vom Experten. Und schaut gerne auch in unseren Highlight-Button extra Infos, wo wir nochmal wichtige Informationen und zusätzliche Informationen zu unseren Themen posten. In diesem Sinne, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.